Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast, wieder einmal aus Berlin bei strahlendem Sonnenschein. Denn wir sind weiterhin beim Franchise-Forum des Deutschen Franchise-Verbands und ich sitze hier mit Laura Schmidt von Duden-Institute. Und das ist ein spontaner Podcast, den wir hier vorhaben. Ich freue mich sehr, dass du dazu bereit bist, liebe Laura, denn du hast mir gesagt, dass du so ein paar Sachen bei der Partnergewinnung verändert hast und dass du das Gefühl hast, du kriegst andere Menschen und vor allem die Menschen mehr zu einer Interaktion, zu einer Verbindlichkeit. Also kurz gefasst, du kriegst bessere Gespräche hin bei der Partnergewinnung. Und da habe ich gesagt, lass uns da mal im Podcast drüber sprechen, welche Hebel, welche Schrauben ihr gedreht habt und warum du glaubst, dass da sich was verändert hat und was vielleicht die wichtigsten der verschiedenen Schrauben sind. Erstmal herzlich willkommen hier in diesem Podcast.
Ja, vielen Dank und vielen Dank für die spontane Einladung quasi und ich freue mich auf das Gespräch.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentral. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja,
lass uns mal direkt eintauchen. Also vor 1-2 Jahren warst du, naja, sagen wir mal, du kannst es in eigenen Worten gerne fassen, du warst nicht begeistert davon, wie das da gerade so läuft bei der Partnergewinnung. Es war sehr mühsam, sehr, sehr wenig Gespräche, sehr, sehr wenige, ich glaube, Unternehmertage nennt ihr das bei euch. Und jetzt in 2026, wir schreiben gerade April 26, sagst du, ich habe jetzt schon im ersten Quartal, ich glaube, 4-mal mehr als im letzten Jahr hingekriegt. Ne? Beschreib mal die Situation erstmal vorher, wo du sagst, okay, ich muss irgendwas verändern.
Also im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr habe ich quasi die Franchise-Gewinnung mit übernommen und habe angefangen, dort eben auch mehr Gespräche zu führen, um unsere Franchise-Leiterin auch da zu entlasten und auch einfach, um nochmal reinzukommen und mir das Thema genauer anzuschauen, weil die Franchise-Partnersuche bei uns immer so ein Thema ist, was so, naja, nicht nebenbei gelaufen ist, das haben wir schon strukturiert, aber die jetzt nicht so ein kompletter Selbstläufer war, sage ich jetzt mal. Und ich habe im Prinzip im letzten Jahr eben sehr viele Gespräche geführt. Also wir haben einen mehrschrittigen Prozess. Also wir machen erst Telefonate, dann machen wir Videokonferenzen mit den Leuten, ungefähr 1,5-stündige Videokonferenzen, wo wir unser Konzept nochmal genauer vorstellen. Und bis zum letzten Jahr war es so, dass wir dann eben im Prinzip quasi einen Bewerbertag, heißt dieser Unternehmertag, von dem du gesprochen hast, wo wir die Interessenten beziehungsweise dann Bewerber eben zu uns in die Zentrale einladen. Und ich hatte den Eindruck, dass ich sehr viele Informationen zwar gegeben habe und trotzdem aber irgendwie nicht so richtig die Leute mitgenommen habe, beziehungsweise eigentlich nicht so richtig ein Gefühl dafür bekommen habe, wo stehen die, was beschäftigt die und das Ganze eher so ein Ziehen, sage ich jetzt mal, von meiner Seite war und weniger ein Dialog. Und ich würde sagen, das ist einer der Unterschiede, die ich dann zum Jahreswechsel jetzt geändert habe. Es ist immer leicht, denke ich, quasi ins Außen zu gehen und zu überlegen, ja, die Umwelt ist so schwierig, aktuell will niemand gründen und weiß ich nicht, die Krisensituation und so weiter und so fort. Also das kennen wir ja auch von unseren Franchise-Partnern, die, ich glaube, in den meisten Franchise-Systemen ja eben auch ja Markenbotschafter sind und nach außen gehen und letztendlich auch im Prinzip ja verkaufen. Da, wo es kriselt, ist es außen schuld. Meistens liegt die Lösung im Innen. Und ja. Das war, würde ich sagen, einer der größten Unterschiede jetzt zu diesem Jahr, dass ich da im Prinzip wirklich in die Selbstreflexion einfach gegangen bin und überlegt habe, was ist eigentlich meine Rolle und mich versucht habe, nochmal anders in die Bewerber und die Bewerberin beziehungsweise die Interessentinnen hineinzuversetzen.
Ja, okay, da tauchen wir gleich noch tiefer ein. An der Stelle, falls ihr so ein Plop-Geräusch im Hintergrund hört, wir sind hier direkt neben dem Beachvolleyballfeld, weil wir sind in Beachmitte, so heißt die Veranstaltungslocation, wo sich der Franchise-Verband eingemietet hat. Und es ist strahlender Sonnenschein, es ist wie im Urlaub gerade. Und noch dazu hier ganz viel Sand mit 6
8 Beachvolleyballfeldern nebeneinander und da sind einige Berliner hier am Spielen. Also das einfach für die Hintergrundkulisse. Eine sehr charmante Kulisse. Lass uns mal gucken, vielleicht bevor wir da noch tiefer eintauchen, was der Rahmen bei euch ist. Also Duden kennt man, die Marke auf jeden Fall. Duden-Institute kennt vielleicht nicht jeder, der jetzt hier mithört. Was zeichnet euch aus? Wen sucht ihr so auch ganz grob umrissen als Franchise-Partner, damit wir das, was du sagst, auch ein bisschen einordnen können?
Ja, also wir suchen, anders als vielleicht die meisten Franchise-Systeme, nicht den klassischen Quereinsteiger oder die klassische Quereinsteigerin, sondern wir suchen Menschen, die wirklich selber Lerntherapie dann durchführen wollen. Lerntherapie ist etwas, was quasi eine individuelle Einzelförderung ist, was eine Zusatzqualifikation benötigt, wo wir gewisse Vorerfahrungen brauchen von den Leuten. Also in der Regel sind es dann vorqualifizierte Pädagogen, Psychologen oder Menschen, die einen beliebigen Hochschulabschluss haben und aber eben schon Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesammelt haben, beruflich oder auch langjährige ehrenamtliche Arbeit. Und das bedeutet, wir brauchen im Prinzip schon auch Menschen, die sich dafür begeistern, wirklich täglich mit den Familien, mit den Kindern zu arbeiten und nicht die reinen Manager, sage ich jetzt mal, und Unternehmer. Und das ist natürlich schon ein bestimmtes Profil. Das bedeutet natürlich schon, dass die Personengruppe, die wir suchen, die Zielgruppe, vielleicht etwas kleiner ist, als man es so üblicherweise jetzt zumindest mal vom Hintergrund kennt.
Ja, und noch dazu, ich weiß, wir haben vor nicht allzu langer Zeit ja miteinander gezoomt. Es gibt so eine Gruppe, die theoretisch der perfekte Franchise-Nehmer, Franchise-Nehmerin für euch wäre, nämlich die der Pädagogen, im Zweifelsfall verbeamtet, Lehrer und so weiter. Aber diese Gruppe Mensch ist relativ zögerlich, was das Thema Selbstständigkeit angeht oder auch schon Austritt aus der Beamtensituation, die vielen ja sehr sicher vorkommt, ne, viel Sicherheit bietet und so weiter. Also das vielleicht für den Rahmen. So, und jetzt hast du gesagt, ich muss Sachen verändern. Wie bist du da rangegangen? Welche Schrauben hast du bewegt?
Also in erster Linie bin ich nochmal die mehreren hundert wahrscheinlich Erstgespräche vor allem, aber auch die weiterführenden Gespräche nochmal im Kopf durchgegangen und habe die für mich nochmal analysiert. Wie habe ich die Person eigentlich wahrgenommen? Wie habe ich diese, aus welcher Rolle heraus sozusagen, also aus welcher Haltung heraus habe ich diese Gespräche eigentlich von meiner Seite geführt? Und mir ist aufgefallen, dass die meisten, die dann auch zumindest mal in den nächsten Schritt gegangen sind, in einer Situation waren, wo sie mir erzählt haben, dass sie eben schon immer mal über Selbstständigkeit nachgedacht haben, dass sie, das waren Leute, die eine persönliche Affinität zur Lerntherapie schon hatten, also die Lernschwierigkeiten, das ist ja das, was quasi nach der Nachhilfe, nach dem Förderunterricht kommt, also wenn die Kinder mehrere Schuljahre in den Basiskompetenzen zurückliegen, also die das kennen, weil sie eigene Kinder haben, weil sie die diese Thematik haben oder andere Familienmitglieder, weil sie aus ihrem beruflichen Kontext solche Familien eben schon mal kennengelernt haben. Und das waren also diese Menschen, die sich dafür interessiert haben, die diese Pain Points sozusagen unserer Klienten, unserer Kunden kennen im Prinzip für sich entschieden haben, sie möchten anders arbeiten und sie möchten gestalten. Und mir ist aber auch nochmal zusätzlich aufgefallen, das sind nicht unbedingt Menschen, die schon wissen, wie Selbstständigkeit funktioniert. Das sind nicht Menschen, die schon konkrete Pläne unbedingt haben, sich jetzt sofort selbstständig zu machen und quasi nur noch umsetzen wollen, sondern es sind Menschen, die erstmal an einem Punkt stehen, wo sie interessiert sind, die vielleicht an einem Punkt sind, wo sie jetzt sehen, das ist jetzt die Chance, warum auch immer, welche auch immer Rahmenbedingungen sozusagen noch dazukommen, mich mal wirklich eingehend mit dem Thema Selbstständigkeit zu beschäftigen und für mich zu prüfen, möchte ich das machen oder nicht.
Das heißt, du musst sie ein bisschen mehr reifen lassen, weil sie noch etwas zögerlich sind im Herzen. Sie irgendwie, wenn ich es richtig raushöre, was du beschreibst, dass sie die Erfüllung erkennen, dass das sehr toll für sie sein könnte, in dem Bereich zu arbeiten und dass das der Antrieb ist, sich überhaupt damit zu beschäftigen, aus der Thematik heraus. Und das Thema Selbstständigkeit, wenn dann eher sogar so ein Zögern in der ganzen Story erzeugt. Kann man das so beschreiben? Das,
ganz genau. Und was dazu kommt, wenn ich noch nicht selbstständig war und wenn ich, sage ich jetzt mal, eher aus einem Angestelltenverhältnis komme, dann kenne ich vielleicht ja auch noch nicht unbedingt die Umsätze, die ich machen kann in einem Franchise-System oder das Thema Personalkosten oder das Thema, was Führung dann quasi bedeutet, wenn ich selber Inhaber, Inhaberin bin.
Das betrifft ja im Grunde alle Systeme theoretisch, nur bei euch kommen die, wenn ich es richtig verstehe, noch stärker aus der inhaltlichen Arbeit. Ich könnte mir vorstellen, in diesem sozialen Themenfeld arbeiten zu können und zu wollen. Und dass das der Hauptantrieb ist, während bei einigen anderen Franchise-Systemen die Sicherheit durch Franchise beim Weg in die gewünschte Selbstständigkeit vielleicht eher der Hauptantrieb ist. Und man guckt halt, in welcher Branche könnte ich es tun, oder? Und bei euch könnte es sein, dass, ja, dass die Selbstständigkeit eigentlich wie so ein Pflichtprogramm dazu ist, die gar nicht so in meinem Fokus als potenzielle Franchise-Nehmerin wäre.
Im Prinzip schon, also unsere Erfahrung einfach ist, wenn wir uns auch mal unsere Partnerinnen und Partner anschauen, das sind Leute, die zwar Macher sind, das brauchen wir, ne? Also das brauchen, glaube ich, alle von uns. Wir wollen Macher haben, die dann eben ihre Region, in ihrer Region eben gestalten, netzwerken, rausgehen und Familien überzeugen. Bei uns geht das aber nur. Bei uns ist es so, dass der Partner, die Partnerin nur dann überzeugend sein kann, wenn sie eben inhaltlich wirklich Bescheid wissen und inhaltlich eben dann letztendlich auch ihr Personal führen können beispielsweise, Gespräche mit den Familien führen können, wenn sie Schulen überzeugen können durch ihre Fachlichkeit. Wenn da das Grundinteresse da ist und die Überzeugung, dass so, wie sie bei uns arbeiten können, dass das quasi das, diesen Rahmen ihnen gibt, dann kommen wir quasi ins Geschäft.
Ja, okay. Was heißt das konkret, wenn du jetzt überlegst, okay, wie kriege ich sie anders in ein Gespräch? Wie kriege ich sie überhaupt in ein Gespräch? Und wie kriege ich das Gespräch dann so gestaltet, dass sie motiviert da rausgehen und nicht irgendwie verängstigt oder sowas? Was hast du da konkret dann verändert?
Ich würde sagen, dass ich in den Monaten davor sehr stark den Eindruck hatte, ich muss jetzt, ne, das ist jetzt jemand, der vielleicht schon eigentlich so im Gründungsmodus in gewisser Weise ist oder so, und Informationen vor allem braucht, was das jetzt bedeutet zu den Rahmenbedingungen. Der Switch war zu sagen, meine Rolle ist nicht, Informationen zu geben, meine Rolle ist, eine Beziehung aufzubauen. Ja. Wenn ich eine Geschäftsbeziehung aufbauen möchte, dann ist die Basis die Beziehung. Wenn ich eine erfolgreiche Franchise-Partnerschaft führen möchte, dann ist die Basis die Beziehung. Und wenn ich daran denke, was macht unser System eigentlich aus und was macht unsere Partner erfolgreich, dann ist es unsere Beratungsleistung, die wir geben und die Sicherheit, die wir geben, den Denkraum, den wir schaffen, den wir gemeinsam letztendlich dann haben und der dann die richtigen Impulse setzt, die dann zum Erfolg führen.
Und da sind wir, glaube ich, beim Learning für alle Franchise-Systeme wiederum, auch außerhalb eurer Blase, mit eurer Besonderheit, welche Franchise-Partner ihr sucht, dass das nicht nur ein People's-Business ist, sondern dass das Thema Beziehung und Vertrauen ganz am Anfang der Reise wahrscheinlich mit das Wichtigste ist. Dass der Franchise-Manager, der Expansionsmanager, wer auch immer das erste Gesicht ist, in deinem Fall dann du, es schafft, eine Art von freundschaftlichen Bezug aufzubauen. Wir werden gemeinsam diesen Weg gehen und sind dein Verbündeter in Zukunft, ne? Dass dieses Gefühl, dieses familiäre Gefühl auch entstehen kann.
Ja, genau das. Und davon auszugehen, die Personen können das noch nicht. Sie sind noch nicht Selbstständige. Sie sind noch nicht Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie wissen noch nicht, wie ich einen Businessplan schreibe oder was es bedeutet, weiß ich nicht, mit Personal, ne, Controlling zu machen, Personal zu führen. Viele haben natürlich schon auch Führungserfahrung, aber ne, solche ganzen Punkte, die Aspekte, die wichtig sind, Kooperationen aufzubauen. Sie haben da viele Ansatzpunkte, aber sie sind noch nicht dort, sondern
das ist quasi deine Haltung, ne, die du beschreibst.
Genau, sondern es geht darum, mit ihnen erstmal zu besprechen, ist das eigentlich ein Arbeitsalltag, den ich machen möchte? Möchte ich so eigentlich, wie der Arbeitsalltag von Partnerinnen, von Partnern aussieht, möchte ich so in den nächsten Jahren arbeiten? Ist das quasi, passt das zu mir? Und im zweiten Schritt erst dann zu schauen, was bedeutet das eigentlich finanziell? Und wenn ich davon ausgehe, dass die Personen ja noch nicht Selbstständige sind mit der perfekten Erfahrung, dann muss ich Ihnen natürlich eine Kalkulation auch ganz anders erklären. Dann kann ich Ihnen nicht einfach sagen, das ist die Umsatzentwicklung, das ist die Ergebnisentwicklung, das sind die Margen und so weiter, sondern dann muss ich Ihnen eigentlich das ja genau viel genauer erklären, wie sich das zusammensetzt.
Raus, dass du es im ersten Schritt umgedreht hast, dass du die Kalkulation nach hinten gelegt hast und vorher viel früher damit um die Ecke gekommen bist?
Ich würde sagen, ich habe die Zahlen weniger genau erklärt und damit war es natürlich voraussetzungsvoller. Und ich habe vorher natürlich sehr stark aus dem selbstständigen Modus, ne, Unternehmerlohn, was bedeutet das, was für mich übrig bleibt, gedacht. Wenn ich aber noch nicht selbstständig bin, dann weiß ich ja noch gar nicht, was ein Unternehmerlohn ist. Dann denke ich ja quasi beispielsweise aus der Perspektive Gehalt. So, also muss ich diese Unterschiede ja überhaupt erst einmal erklären.
Kannst du sagen, hey, du kannst hier dieses und jenes Gehalt auszahlen aus dem Unternehmen heraus, um es in ihrer Sprache dann zu verpacken?
Beispielsweise, oder ich muss eben einordnen, dass das, was beim Unternehmerlohn dann steht, dass Jahresumsätze weniger aussagen als Monatsumsätze quasi, ne, oder Ergebnisse. Oder auch, dass ich nochmal genauer einbette, was bedeutet es denn, wenn das mein Unternehmerlohn ist? Was muss ich davon bezahlen? Was für Abgaben habe ich aber auch nicht? Ne? Auch, dass es natürlich da Unterschiede gibt. Also solche Dinge eben nochmal, also weniger Voraussetzungen geben, sondern mehr Erklärungen eben zu ermöglichen.
Ja, okay, verstehe ich. Das ist eine spannende Veränderung, die natürlich erst dann greift, wenn du ins Gespräch mit ihnen kommst. Hast du davor noch was verändert, um in die Situation zu kommen, mit ihnen über die Kalkulation auf eine leicht verständliche Weise sprechen zu können?
Also die Kalkulation ist bei uns der dritte oder vierte Schritt, würde ich mal sagen. Was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich nicht mit Menschen über Zahlen spreche, wenn ich noch nicht von Ihnen das Ja bekommen habe, dass Sie so arbeiten wollen.
Okay.
Weil dann brauche ich nicht über Zahlen sprechen. Wenn die Entscheidung, ist das überhaupt, will ich überhaupt so arbeiten, will, ist das mein Zielbild, wie ich mein Leben gestalten will, dann brauche ich meinen Arbeitsalltag gestalten will, dann brauche ich nicht über Zahlen zu sprechen.
Ja.
Dann ist dieses Thema noch nicht dran. Und was ich eingebaut habe, sind mehr Feedback-Schleifen, was mir natürlich auch ermöglicht, mehr über diese Personen dann jeweils natürlich zu erfahren, dass sie von mehr natürlicherweise wir mehr ins Gespräch kommen über ihre Situation, über ihre Pläne und so weiter.
Und das heißt, in den ersten Etappen schon, fragst du nach jedem Teilgespräch dann, wie fühlt sich's an, wie stehst du dazu oder wie machst du das?
Ja, und ich habe es als ein Geben und Nehmen gestaltet letztendlich oder organisiert. Also zunächst mal geben Sie uns ja Ihre Kontaktdaten, logischerweise, das haben alle.
Irgendwie aus der Anonymität raustreten.
So,
ne?
Das haben wir aber auch im letzten Jahr schon gemacht, das hat sich auch im letzten Jahr schon bewährt. Es ist weniger so, dass wir die Leute proaktiv anrufen, sondern dass sie sich Telefonate selbstständig buchen. Bei mir. Und wenn Sie dann
über einen Online-Kalender? Oder?
Genau.
Das funktioniert gut?
Ja, das funktioniert gut. Also wir telefonieren durchaus auch nach. Das ist auch was wir nochmal stärker gemacht haben. Aber nicht, um dann das Gespräch zu führen, sondern um dann quasi einen Termin zu vereinbaren oder den Kalender eben nochmal in Erinnerung zu rufen. Und nach diesem Ersttelefonat, das geht in der Regel so eine 20, 30 Minuten, würde ich mal sagen, da setze ich zu Beginn gleich den Rahmen. Das ist die Erwartungshaltung quasi, dass es erstmal darum geht, dass wir uns kennenlernen, dass wir gemeinsam entscheiden, macht es Sinn, dass wir gemeinsam weitersprechen und nochmal tiefer einsteigen oder auch nicht. Und dann sende ich für das nächste Gespräch, wo ich das Konzept vorstelle, nochmal einen Selbstreflexionsbogen zu, wo es darum geht, dass diese Personen sich nochmal selbst eigentlich damit auseinandersetzen, ob sie eigentlich, also wo sie mit dem Thema Selbstständigkeit stehen. Also ob das, wo sie über den Arbeitsalltag eben schon mal für sich auch vorher vorreflektieren, wo sie überlegen, nochmal überlegen, auch was sind die Fragen, die Sorgen, die sie haben, was sind Themen, die sie auch schon inspirieren. Und bevor ich dann in die Konzeptvorstellung gehe, frage ich danach erstmal und frage nach diesen Ergebnissen sozusagen. Manchmal wird es mir auch zugesetzt. Ich erwarte nicht, dass es mir zugesendet wird, sondern ich frage eher, für Sie selbst gedacht, sondern ich frage dann eher, was waren die Erkenntnisse daraus?
Ja.
Und dann sehe ich ja, ob die Person, wenn wir in dieses zweite Gespräch gehen, sich damit beschäftigt haben oder nicht. Und ich merke, dass ich, seit ich das geändert habe, Zusatzcontent, den ich mitsende, also zum Beispiel zu unserem Podcast, viel mehr gehört wird, die Unterlagen viel genauer dann doch nochmal durchgelesen werden, also unsere Franchise-Broschüre quasi, die wir mitsenden mit ersten Informationen, und dass viel konkretere Fragen kommen.
Okay, und das beziehst du auf den Bogen, der vorher dann genutzt wird, also da siehst du die Verlinkung?
Also ich denke, dass das schon ein Faktor ist. Ob es der einzige ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch eben dieser Mindset-Switch, zu sagen, es geht jetzt hier um einen Beziehungsaufbau und es geht eigentlich eher um eine Begleitung schon der Frage, Selbstständigkeit ja oder nein.
Also das, was du verbal tust, was jetzt halt recht schwer zu packen ist, natürlich, weil es kein, ich mache das ganz bewusst so und so, sondern du gehst einfach mit einer anderen Haltung ins Gespräch rein und so verläuft dann auch das Gespräch ein anderes. Plus dann eben der Bogen. Okay, das heißt also, die reflektieren sich selber, finden vielleicht die eine oder andere kleine Erkenntnis, müssen dir das nicht zuschicken, sondern du fragst im Gespräch und damit gibst du ihnen die Möglichkeit, auch ganz viel über sich selber zu sprechen, ohne sich nackig auszuziehen. Weil das ist etwas, was wir wiederum im Gespräch mit Interessenten jetzt in letzter Zeit sehr stark gespiegelt bekommen haben. Warum muss ich den Franchise-Gebern alles über mich sagen, insbesondere irgendwie Finanzzahlen und Lebenslauf und welche Station hattest du vorher und so weiter und so fort. Ich muss die ganze Zeit liefern und die Franchise-Geber liefern gar nicht so viel. Die wollen immer erstmal gucken, ob wir passen und so. Und dann irgendwann fangen sie an, was zu liefern an Informationen. Es ist ungleich verteilt. Das war uns selber auch nicht bewusst. Das haben wir so in den letzten Wochen, Monaten, seit wir verstärkt Coaching-Gespräche führen, von ihnen gespiegelt bekommen, dass da eine Gleichgewicht ist. Und mein Gefühl ist, deswegen erzähle ich es hier, du verlagerst das ein bisschen. Sie erzählen zwar immer noch über sich selber, aber mehr auf der emotionalen Ebene und weniger so, gib mir all deine Infos, um zu gucken, ob du irgendwelche K.O.-Kriterien hast, weswegen wir nicht weitersprechen sollten, wie beispielsweise Eigenkapital und so.
Genau, also nicht falsch verstehen. Ich frage die Leute natürlich schon. Also sie erzählen mir schon verbal in gewisser Weise ihren Lebenslauf schon beim Erstgespräch. Mhm. Und ich frage natürlich trotzdem nach der Motivation, nach dem Bezug zur Lerntherapie, nach dem Stand zur Selbstständigkeit, Vorerfahrung zur Selbstständigkeit, die es durchaus auch gibt.
Ja. Also, aber du fragst es nicht so stumpf ab, das höre ich raus.
Sondern es ergibt sich aus dem Gespräch. Mhm. Ich habe durchaus auch die Frage nach dem Eigenkapital und spreche nochmal proaktiv schon im allerersten Gespräch an, dass ein Eigenkapital notwendig ist. Mhm. Also sonst habe ich ja gar keine Sortierfunktion.
Ja.
Also das sind schon Dinge, die ich definitiv im ersten Gespräch abfrage, aber die können Sie mir halt mündlich erzählen.
Ja. Du fragst es nicht wie ein Formular erstmal, bevor wir überhaupt ins Gespräch gehen, füll mal aus. Und du fragst es, so höre ich es raus zumindest, nicht so stumpf nacheinander staccatoartig ab, sondern wann auch immer es im Gespräch passt, baust du es ein und holst es aus einem freundschaftlichen Gespräch quasi beiläufig und unbemerkt mit raus.
So könnte man es sagen, ja? Vielleicht.
Okay.
Ja.
Gut. Dann hast du jetzt mit ihnen über die Ergebnisse aus dem Reflexionsbogen gesprochen. Was passiert dann so im nächsten Schritt?
Das Ganze moderiere ich an, so dass ich sage, also dass mich ja eben interessiert, wo sie stehen und zu verstehen, welche Fragen sie haben, so dass ich auf diese eben nochmal konkreter eingehen kann. Bestimmte Fragen, bei denen ich weiß, dass ich sie so detailliert in der Präsentation nicht drin habe, bespreche ich, also sage ich dann, spreche ich ganz offen im Vorfeld dann eben an, bevor wir dann in die Inhalte einsteigen. Andere Dinge baue ich dann eben in die Präsentation mit ein und gehe dann auf bestimmte Aspekte vielleicht etwas konkreter ein.
Weil du individuell das Gefühl hast,
genau,
hier könnte es
passen. Oder bin bei anderen Punkten, wo ich das gemerkt habe, dass sie da schon weiter sind. Also weiß ich nicht, wenn ich da eine Mutter sitzen habe oder einen Vater von einem Kind, was Lerntherapie schon mal gemacht hat, kann ich ganz anders ansetzen. Ne? Kann ich ja ganz auf einer ganz anderen Ebene dann beispielsweise ansetzen.
Ich versuche da nochmal zu übersetzen als Learning für alle Franchise-Systeme. Du scheinst umgestellt zu haben, dass du die Rekrutierung individualisierst auf den Einzelnen. Dass du vorher vielleicht mehr nach Standard gegangen bist und das Gespräch mehr nach einem Leitfaden und zwar immer dem gleichen geführt hast. Und jetzt, wo du deine Haltung verändert hast, sie sind noch nicht so weit und ich schaue mir die einzelne Person an, dass du stärker individualisierst. Wirst du zustimmen, dass ich das jetzt richtig raus extrahiere?
Ja und nein.
Okay.
Also der Prozess, wie es abläuft, wie ich die Leute qualifiziere, was sie für E-Mails bekommen, was sie für Schritte durchlaufen, ist standardisiert. Ich brauche nach den Gesprächen 5 Minuten, vielleicht wenn ich bestimmte Veranstaltungen, die wir haben, nochmal mit einfüge, vielleicht 10 Minuten maximal Nachbereitung nach so einem Gespräch. Das, was sich verändert hat, ist, was in dem Gespräch passiert. Also wie ich die Zeit, die ich auch vorher schon genutzt habe mit den Leuten, die ich schon vorher hatte, wie ich diese ausnutze. Mhm. So.
Das und das meinte ich auch.
Genau, mit das Gespräch passiert selber, Individualisierung. Da passiert
bereitest dann du individualisierter vor?
Naja, es ist trotzdem die gleiche Präsentation, aber das, was ich dazu erzähle...
Ja, ist angepasst. Okay, ja. Nee, dann sind wir aber auf einem Nenner. Das war ungefähr das, was ich versucht hatte zu umschreiben. So, und dann, irgendwann muss man ja dann doch Butter bei die Fische machen. Ne? So, dann geht's jetzt langsam. Ich glaube, wir sind gerade bei Step 2, 3 Gespräch. Geht's in Richtung dann Kennzahlen, wie wir es eben schon angeschnitten haben, dass man sich auch ein paar Finanzzahlen leicht verständlich darüber diskutiert.
Was ich in der Phase mache, ist, dass ich nochmal schaue, bespreche ich mit den Personen gleich einen Termin für einen Bewerbertag oder noch nicht. Das Kennzahlengespräch durchaus auch als ein Stück weit einen Zwischenschritt für den Bewerbertag sehe. Und dann ist es so, dass ich grundsätzlich sage, nachdem ich ja quasi unser Konzept dann auch vorgestellt habe, den Alltag vorgestellt habe und so weiter, kommt wieder das Geben und Nehmen sozusagen, mhm. das Nehmen sozusagen des Partners oder das Geben des möglichen Interessenten. Und dann geht es darum, dass er uns Lebenslauf, auch Hochschulzeugnisse, die durchaus für uns relevant sind, auch für bestimmte Anrechnungsprüfungen, dass sie uns die schicken. Wenn jemand interessiert ist, ist das kein Problem. Wenn die Person das nicht schickt, dann war eh klar, dass es nicht weitergeht.
Aber dafür seid ihr weit genug fortgeschritten. Ne?
Genau.
Das ist nicht so ein frühes Stadium, wo man einfach sagt, ja, ich weiß doch noch gar nicht, ob ich euch die Sachen überhaupt geben will. Gib mir mal erstmal eine Basis.
Genau,
das
aber an dem Punkt sind wir auch wieder auf einem Geben-Nehmen-Level, was, denke ich, sehr klar ist. Und es gibt auch einen Grund dafür, warum der Lebenslauf jetzt notwendig ist. Es gibt ja einen Anlass dafür.
Ja.
Und nämlich
kann man gut erklären,
diese Zulassungsprüfung quasi. Und dann ist es so, dass ich in dieser Phase, je nachdem, also bei manchen geht das dann sehr schnell, bei manchen dauert es vielleicht, ihnen je nachdem quasi die Möglichkeit gebe, auch nochmal sich gezielt mit Partnerinnen und Partnern zu vernetzen, zumindest mal zu telefonieren. Und dann geht es darum, dass ich ihnen eben im Prinzip, wenn sie da weiter Interesse haben und die Signale stimmen, dass ich dann eben diese Kalkulation mit ihnen auch nochmal durchspreche. Das passiert nur natürlich, nachdem ich Lebenslauf und Zeugnisse bekommen habe. Und auch diesen Termin nutze ich dann nochmal konkreter eben, um mit ihnen zu schauen, auch wo stehen sie da wieder. Also es geht dann nicht nur um die Zahlen, sondern es geht auch dann auch da wieder an den Punkt, wo stehen sie in ihrem Reflexionsprozess, auch da wieder nochmal weitere Fragen potenziell eben zu beantworten.
Mhm. Okay, auch da holst du dir dann wieder Feedback ein auf diese Weise und dann geht es Richtung Bewerbertag, was im Grunde der Besuch der Systemzentrale ist dann, oder?
Genau. In der Regel ist es so, dass der Bewerbertag, also spätestens bei diesem Kalkulationsgespräch, eigentlich schon vorher steht der eigentlich schon fest, ist der sozusagen anvisiert. Und im Kalkulationsgespräch oder zum Kalkulationsgespräch besprechen wir dann nochmal, also finalisieren wir sozusagen nochmal, findet der statt oder nicht. Dann werden eventuell auch nochmal ergänzende Veranstaltungen. Wir haben diverse Online-Veranstaltungen, die man dann auch nochmal besuchen kann, die wir generell einfach haben sozusagen und zu denen auch nochmal eingeladen wird, sodass sie eben sich ein Bild machen können quasi, ne? Unabhängig davon, dass ich nur etwas erzähle, sondern dass sie sich eben auch andere Dinge dort gezielter anschauen können.
Ja, okay. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der entscheidende Effekt aus dem Ganzen, dass du mehr hochkarätige Leute in den Bewerbertag reinkriegst, ne? Dass du vorher die Sachen so umgestellt hast und deine Messlatte ist einmal, wie viele kommen in den Bewerbertag, wie viele kriege ich rein? Und zweitens, wie gut sind sie emotional schon involviert und eigentlich schon auf dem Weg? So, und dann habt ihr die Leute bis zum Bewerbertag zu euch geholt. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie ist dann der letzte Abschnitt Richtung Franchise-Vertrag? Was passiert dann noch? Weil so ein paar Aspekte, wie zum Beispiel,
du solltest noch mit einem Franchise-Partner gesprochen haben, dass er dir seine Sichtweise erzählt. Die gehört für meine Begriffe zu jedem Rekrutierungsprozess dazu, dass der potenzielle Franchise-Nehmer die Chance hat, mit bestehenden, langjährigen und gerade dazugekommenen Partnern zu sprechen. Wie sieht das bei euch aus, so ab dem Bewerbertag?
Also im Prinzip ist es so, dass wir auch wieder da das Geben und Nehmen weitergeht. Das heißt, wenn ein Kalkulationsgespräch stattgefunden hat, dann ergibt sich meistens natürlicherweise aus diesem Kalkulationsgespräch eine Standortanalyse. Und wir geben einen Leitfaden für die Standortanalyse mit, den sie dann vorbereiten für den Bewerbertag, dass sie sich da eben schon vorbereitet auf ihre Region oder die Regionen, die sie so im Kopf haben, die wir besprochen haben, sich darauf konkreter nochmal vorbereiten. Und spätestens, also vor dem Bewerbertag haben alle bei uns schon mal wenigstens mit ein, zwei Paaren antelefoniert, die wir dann auch speziell auswählen. Also dass wir schauen, da schaue ich dann auch, dass es jemand ist, der in einer ähnlichen Situation ist, in einem ähnlichen Alter ist, ähnliche Motivationen hat. Also es kann dann auch jemand sein, der nicht unbedingt in räumlicher Nähe ist. Und auf dem Bewerbertag wird es dadurch schon relativ konkret. Also wir sprechen da dann, da ist es dann wirklich ein Bewerbungsgespräch, was dort schon stattfindet. Da geht es um weiteren Beziehungsaufbau. Also da nehme ich gezielt dann ja auch Kolleginnen und Kollegen aus der Zentrale mit. Wir nehmen uns Zeit fürs Mittagessen. Sie können in unser Intranet sich einmal komplett durchklicken. Wir sprechen schon mal über den Franchise-Vertrag. Sie hospitieren bei einer Lerntherapie bei uns, also Dinge, die, glaube ich, viele auch bei ihren Live-Terminen vor Ort dann haben. Und auf dem Bewerbertag besprechen wir dann, mit welchem Partner Sie sich konkreter vernetzen und welchen Sie dann auch besuchen, fahren und besprechen schon den nächsten Schritt und besprechen dann eben konkret, wie es mit der Finanzierung aussieht, also ob es eine Vernetzung gibt zu einem Finanzierungsberater oder ähnliches, ob wir ein Businessplan-Template, was wir haben, vor freischalten und haben da eben natürlich auch direkt ein Follow-up-Gespräch dann schon mal 2-3 Wochen später eben auch nochmal vereinbart. Und für mich ist es so, dass ich im Prinzip den Franchise-Vertrag zwar als einen Meilenstein sehe, aber nicht als den konkreten Switch, sondern es ist eigentlich auch wieder nur ein Weg quasi zur Gründung. Also ich versuche auch mit dem Mindset, auch mit den Personen rein, also mit den Franchise-Bewerbern dann ja schon reinzugehen, dass wir eigentlich jetzt in einem Gründungsprozess letztendlich uns schon befinden, konkrete Zeitschienen da ja eben besprochen haben dass wir eben im Prinzip schon in so einem halben Onboarding sozusagen drin sind.
Und zwar vor dem Vertrag, also Standortanalyse und eben die Finanzierungssache und so, das sind ja alles schon Gründungsvorbereitungen und irgendwann kommt so diese kleine Etappe des Vertragsunterschreibens, was bei vielen anderen ja das ganz große Finale ist und so höre ich das bei dir raus. Ja, das ist gerade so einer von ganz vielen Schritten und danach ist halt direkt nach dem Franchise-Vertrag geht es halt weiter und wir gucken, dass wir beispielsweise eine Renovierung vorantreiben oder was auch immer dann der nächste Schritt ist, oder? Ist das so?
Ja, genau, im Prinzip schon, weil letztendlich auch eine Finanzierung bekomme ich ja nur, wenn ich auch einer Bank das Konzept erklären kann und wenn ich mich selber letztendlich ja auch bei einem Bankgespräch, wenn ich eine Finanzierung brauche, als kompetente Gründungsperson oder Nachfolgeperson, Nachfolger, Nachfolgerin positionieren kann und dafür muss ich das Geschäftsmodell ja schon verstehen und dafür, brauche ich ja bestimmte Informationen, warum der Standort beispielsweise sinnvoll ist, wer meine Wettbewerber sind oder nicht. Dafür muss ich eben genau bestimmte Aspekte des Geschäftsmodells schon verstehen, um auch da wieder kompetent auftreten zu können gegenüber einer Bank und mich da eben auch positionieren zu können. Und übrigens nicht nur gegenüber einer Bank, sondern natürlich auch gegenüber der Familie und dem Umfeld. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich bisher jetzt gar nicht erwähnt habe. Ich versuche spätestens beim Kalkulationstermin, dass der Partner, die Partnerin dabei ist. Und idealerweise auch beim Bewerbertag. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, bei den letzten Bewerbertagen waren in drei Viertel der Fällen die Partnerinnen und Partner mit beim Gespräch dabei. Und das schafft natürlich auch nochmal Vertrauen, weil am Ende des Tages ist es ja keine Einzelentscheidung, sondern wenn ich in einem familiären Kontext unterwegs bin, dann muss mein Partner, meine Partnerin auch davon überzeugt sein, dass das eine gute Idee ist.
Und du solltest auch ein Gefühl dafür kriegen, dass das funktionieren kann in dieser Beziehung und in diesem, dass einfach der Rückhalt auch dafür da ist und nicht ab dem ersten Tag der totale Gegenwind da ist, so von wegen, ich habe sie immer schon gesagt, mach das nicht und das ist zu unsicher und sowas. Das nicht nur für die, dass sie dir vertrauen, sondern du brauchst auch das Vertrauen in das Umfeld dieses neuen Partners, der neuen Partnerin dann.
Und einen Punkt, den ich jetzt auch noch vergessen habe, es fällt mir gerade auf, zur Vorbereitung für den Bewerbertag machen wir auch nochmal eine Talentanalyse mit der Person, also so eine Art Persönlichkeitstest quasi. Wir haben bei uns schon über 30, 40 solcher Tests gemacht und wissen eben, haben Auswertungen gemacht, welche Charaktereigenschaften machen eigentlich einen erfolgreichen Partner oder erfolgreiche Partnerin aus. Und das bedeutet, und wir betten das natürlich ein, wir sagen natürlich, das bedeutet nicht eine Bewertung der Person, sondern eine Bewertung für, ist Selbstständigkeit passend für diese Person, ja oder nein? Und
Test, den man erwähnen kann, den man sich auch
System einkaufen kann? Das ist, also wir machen eine Talentanalyse von AEC. Die kann man machen. Man könnte auch über, es gibt so einen Bochumer Feldtest. Also es gibt mehrere Tests. Ich glaube, es ist nicht so entscheidend, welchen Test man dort macht, sondern ich glaube, es ist eher entscheidend, dass man seine Stichprobe kennt, also dass man seine Partner kennt und dass man nicht nur irgendeinen beliebigen Test nimmt, sondern dass man sich anschaut, also dass, wenn man so einen Test einführt, man eine Vergleichsgruppe aus seinem eigenen Partnerpool sozusagen hat, von erfolgreichen und auch nicht erfolgreichen. Was ich auch festgestellt habe, vielleicht denkt man sich so, wenn ich jetzt so Zahlen zeige, was bedeutet das eigentlich, ja, oder wenn ich da auch differenziert darüber spreche, eben nicht salesy, sag ich jetzt mal, ne, und das sehr, sehr rosig zeichne, sondern wenn ich wirklich auch realistisch einordne, was sind Faktoren, die Zahlen besser oder schlechter sich darstellen lassen, dann sehe ich, dass die Partnerinnen und Partner, die potenziellen, das sehr wertschätzen. Mhm. Dass es eine vertrauensbindende Maßnahme ist und dass es in der Regel dann doch eher für eine positive Überzeugung sorgt. Ich zeige nicht Zahlen in der Aufbauphase, sondern ich zeige die Zahlen im eingeschwungenen Zustand dann, also nach der Aufbauphase.
Ein Jahr, zwei Jahre? Hast du dann einen Timeslot, den du nennst?
Nee, das sind schon ein paar Jahre mehr. Also ich zeige Ihnen das dann eher so nach 5 Jahren ungefähr, was das bedeutet ordne das eben aber auch ein und ordne dann quasi in diesem Kontext, wenn ich diese Zahlen im Detail erklärt habe, auch nochmal stärker ein, was bedeutet das eigentlich an Umsatzentwicklung? Wie komme ich dahin?
In der Aufbauphase,
was bedeutet das? Genau, dann zeige ich erst die Aufbauphase und die Ergebnisphase und beschreibe, was da die Einflussfaktoren sind und dann auch die Investitionssumme. Und dann kann sie aber eben eingeordnet werden.
Ja, also es ist clever, weil du malst das Zielbild, du setzt auch einen schönen Anker, der sehr positiv ist, weil du nach x Jahren dann wirklich gut Geld verdienen kannst und so weiter. Und dann sprichst du über das, was, glaube ich, den meisten Menschen Angst macht, wenn sie über Selbstständigkeit nachdenken, nämlich die Durststrecke am Anfang. Werde ich genug Kunden kriegen? Wie lange wird es dauern, dass ich Kunden kriege und so weiter und so fort? Wie lange sind meine Kosten im Zweifel höher als meine Einnahmen? Wann komme ich an den Break-Even und so weiter? Und das drehst du im Grunde ein bisschen um, weil du es vorher positiv dann schon aufgeladen hast. Und dann kannst du sagen, okay, dorthin gibt's einen Weg.
Genau.
Und über den Weg sprechen wir dann.
Und ich spreche eben ganz klar über die Einflussfaktoren. Also was macht diesen Weg länger? Was macht ihn kürzer? Ne? Was sind Faktoren? Und wie kann ich die eigentlich beeinflussen?
Ja.
Also wie kann ich die als Partner, als Partnerin beeinflussen?
Hast du
als
Beispiele?
Macherin, Macher, der ich bin. Also bei uns ist es so, wir sind ja im Dienstleistungssektor unterwegs. Natürlich ist einer der großen Einflussfaktoren zu Beginn, wie groß sind die Räume, die ich anbiete.
Ja.
Je also größer die Räume sind, umso länger brauche ich, um sie auszulasten zu können. Das ist der eine Aspekt. Ich beschreibe aber auch die Chancen und die Risiken, größere oder kleinere Räume eben anzumieten. Also wenn ich kleinere Räume anmiete, bin ich schneller natürlich im Break-Even, habe aber auch eine Begrenzung der Verdienstmöglichkeiten natürlich. Wenn ich dann nochmal weitere Räume anmiete, habe ich wieder ja eine Investitionsphase sozusagen, also erkläre auch, was da die Dynamiken sein können. Und dann sind es bei uns natürlich beispielsweise auch die Personalkosten natürlich. Wie sorge ich dafür, dass die Mitarbeiter auch zufrieden sind, dass sie aber auch produktiv arbeiten quasi, ja? Also da fange ich dann an, diesen Switch im Prinzip auch zu machen und sie mehr an dieses Unternehmer-Mindset letztendlich ja auch heranzuführen.
So, jetzt hat uns nämlich das eine Mikrofon verlassen, aber das habe ich schon geahnt. Ja, es ist cool, dass du da so deinen Weg gefunden hast und eben dann auch wirklich die Stolpersteine sowie die Stellschrauben dann beschreibst und denen, glaube ich, ein Gefühl von Handlungsmacht mitgibst, ne? Das, weil wenn gerade eine Zielgruppe, die nicht aus dem Antrieb, ich will mein eigenes Ding machen, ich will endlich selbstständig sein und so weiter, sondern eher aus dieser sozialen, ich will was mit Kindern machen und Co. Ecke kommt, ist das, glaube ich, super hilfreich, denen ganz viel die Hürden und das Kopfkino, das Monster im Kopf zu nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass das ein ganz geschickter Weg ist, wie du es angehst, weil du ihnen zeigst, dass sie nicht verlassen sind und nicht fremd, also dass das nicht eine Folge aus irgendwelchen Zufällen ist, sondern dass sie wirklich selbstbestimmt dort mitwirken können und jemanden an der Seite haben, der einfach diese Mentorenrolle auf dem Weg dorthin übernimmt. Und genau das tust du in dem Moment schon. Wie so eine Art Mentor, der den Weg aufzeigt und vorfällt.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, was auch wichtig ist, Transparenz schafft Vertrauen. Und wenn ich ja weiß, diese Person wird ohne mich sich sowieso nicht in meinem Bereich selbstständig machen. Und das, also in unserem Fall ist das definitiv so. Und sie wird ohne uns sowieso nicht erfolgreich werden, sondern es geht darum, macht sie überhaupt Selbstständigkeit und dann aber richtig oder macht sie gar keine. Dann ist es natürlich auch wesentlich weniger schlimm, wenn ich bestimmte Dynamiken erkläre, wenn ich eine Kalkulation mal zeige und so weiter. Und auch das ist der Punkt, wenn ich die Kalkulation zeige, dann sage ich auch, diese Kalkulation zeige ich dir jetzt schon, aber ich kann sie dir erst im Rahmen der vorvertraglichen Aufklärung zur Verfügung stellen. Die bekommst du nach dem Bewerbertag. Damit habe ich natürlich auch wieder einen stärkeren Incentive für den Bewerbertag. Und gleichzeitig ist es so, wenn die Person vorher für sich schon entscheidet, dass es nicht der richtige Weg ist, braucht sie diese Kalkulation ja sowieso auch nicht. Weil die Alternative zur Gründung mit uns, das ist jetzt spezifisch für unser Franchise-System, für andere kann ich das nicht ganz so genau sagen, aber für uns ist es so, die Alternative ist immer die abhängige Beschäftigung. Die Alternative ist nicht eine Eigengründung oder eine andere Gründung, ist meine Erfahrung.
Das ist eine coole Besonderheit, glaube ich, die für andere Franchise-Systeme eher fremd ist. Ich glaube, da kommen schon viele einfach aus dem Antrieb heraus. Ich will mich endlich selbstständig verwirklichen und muss nur noch gucken, womit. Die einen haben mehr Bock auf Fitness, die anderen mehr Bock auf Gastro und die dritten vielleicht auch auf ein Nachhilfeinstitut oder so. Oder ist sehr viel Gestaltungswille, um aus dem Angestelltenverhältnis mit dem cholerischen Chef, mit der doofen Tätigkeit, den Kollegen oder was auch immer, so ein Weg von kombiniert mit hinzu. Und das höre ich raus, dass die stärker hinzu motiviert sind, aber nicht zwingend die Selbstständigkeit. Und ja, du hast, glaube ich, deine Konsequenzen daraus gezogen im Rekrutierungsprozess. Magst du noch mal kurz beschreiben, was du glaubst, was jetzt für dich spürbar das Resultat aus den ganzen Veränderungen ist, die du gerade beschrieben hast, was du da jetzt an Früchten erntest konkret?
Naja, ich habe hier nur irgendwo drauf geklickt, egal. Mehr qualifizierte Bewerbungen, also die weitergehen im Prozess, einen echten Vertrauensaufbau und ehrlich gesagt macht es auch einfach mehr Spaß. Und wenn es mehr Spaß macht, diese Gespräche zu führen und eher Menschen kennenzulernen, also ich glaube, das ist was, und was uns alle ja auch antreibt im Franchising, dass wir ja eigentlich, es ist ein People's Business und die Geschichten kennenzulernen, die Partner kennenzulernen, eine Beziehung aufzubauen, wenn das, also das macht ja viel mehr Spaß und dann ist es natürlich auch einfacher, solche Gespräche zu führen und dort eben weiterzugehen. Und was ich auch merke ist, ich führe durchaus auch Gespräche, wo ich merke, wir gehen auseinander mit einem noch nicht. Also es ist nicht, Das heißt, das sind vielleicht jetzt noch keine Partnerinnen und Partner, aber sie werden uns in Erinnerung behalten. Und ich bin mir relativ sicher, wenn das Thema Selbstständigkeit bei diesen Personen doch nochmal aufgrund der Lebensumstände dann wieder aktueller wird, dann werden sie hoffentlich oder sicherlich auch an uns denken.
Weil du das Vertrauen aufgebaut hast, ne? Und an die Person, der man dann vertraut in dem Kontext, wendet man sich dann auch wieder, auch nach 2, 3, 4 Jahren. Cool. Liebe Laura, vielen lieben Dank, dass du uns hier in diesem sommerlichen, urlaubsartigen Umfeld neben den Volleyballspielern deine Umstellung im Rekrutierungsprozess letztendlich gezeigt hast und welche Schlüsse du rausgezogen hast. Ich hoffe, dass da für euch was dabei war. Ich hoffe, dass die Nebengeräusche mit Kreissäge und Volleyballspielen durch die guten Mikros, die uns dann zum Teil auch noch verlassen haben, dann nicht mit einwirken, aber das werde ich in der Nachbearbeitung sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch da draußen ganz, ganz viel Erfolg, vielleicht auch bei der Umstellung eures Rekrutierungsprozesses. Vielleicht nehmt ihr da ja was mit und dir vor allem ganz viel Spaß weiter bei den nächsten Gesprächen mit den nächsten tollen Partnern, die du gewinnen wirst, liebe Laura. Vielen Dank, dass du hier dabei warst.
Vielen Dank und auch uns einen schönen restlichen Abend jetzt auf dem Franchise Forum.
Den werden wir haben. Ich glaube, die Musik hat gerade angefangen. Wir werden da gleich mal reinschauen. Macht es gut. Bis bald. Ciao.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.